SBS in deutscher Sprache. Annette Krön ist eine Expertin für Transport und Infrastruktur. Sie arbeitet gerade an einem Projekt zur Erforschung der Transportbedürfnisse in den neuen Vororten, die sogenannten New Suburbs. Ihr Arbeitgeber ist das Royal Melbourne Institute of Technology. Sie ist dort wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Centre of Urban Research. Ich fragte sie vor dem Hintergrund der australischen Bundeswahl am Samstag, was für sie die ideale Stadt ist.
Eine ideale Stadt gibt es in dem Sinne wahrscheinlich nicht, würde ich sagen, da wir ja alle sehr viele verschiedene Bedürfnisse und auch Lebensvorstellungen haben. Daher wäre sozusagen die ideale Stadt genau die, nämlich die viele Bedürfnisse und auch Vorstellungen erfüllt. Ich muss das allerdings gleich ein bisschen einschränken, denn in Anbetracht des Klimawandels und auch der Notwendigkeit, die Umwelt zu schützen, können unsere Städte natürlich nicht einfach immer weiter ins Umland wachsen, sondern eine ideale Stadt in dem Sinne wäre eine, die relativ dicht ist und es Menschen auch ermöglicht und vielleicht sie auch dazu anhält, ein Leben ohne Auto zu führen.
Ist das in Australien machbar, realistisch?
Ich persönlich lebe ohne Auto, von daher ist es durchaus möglich, ein Leben ohne Auto zu führen. Und wenn man die Städte dementsprechend plant und auch, ich sage jetzt mal, genügend Funktionen, wie wir es im Planerdeutsch nennen, oder Angebote in den einzelnen Vororten oder in den einzelnen Stadtteilen hat, dann ist das durchaus möglich.
Und würden Sie als Expertin den Stadtregierungen raten, zum Beispiel eine Steuer einzuführen, eine City Congestion Tax oder wie in London, wo man bezahlen muss, wenn man mit dem Auto in die Innenstadt fährt?
Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man bedenken kann. Es gibt natürlich auch einige andere Möglichkeiten. Das müsste man genau abwägen, aber ich denke, es ist durchaus möglich. Die Frage ist nur, wie viele Leute kommen halt wirklich überhaupt mit dem Auto jetzt noch nach Melbourne rein und wie viel wird es bringen oder macht es vielleicht mehr Sinn, eine andere Finanzierung zu wählen?
Zum Beispiel?
Was wir uns zum Beispiel angucken, ich arbeite in einem Projekt, das beschäftigt sich gerade mit den neuen Vororten und wie man dort zum Beispiel öffentlichen Nahverkehr finanzieren kann. Und da gucken wir auf, was im Englischen wiederum Value Capture heißt, also dass man letztendlich die Wertsteigerung des Landes abschöpft. Also dass Leute, die vorher vielleicht im ländlichen Raum ihr Land hatten und das ist jetzt mehr wert, weil es städtisch ist, dass man denen natürlich nicht alles wegnimmt, aber dass man ein bisschen von ihrem Gewinn abschöpft und damit dann Sachen wie öffentlichen Nahverkehr finanziert.
Wenn wir jetzt an Sydney denken, kennen Sie sich da auch ein bisschen aus? Wie könnte man da sicherstellen, dass weniger Autos in die Innenstadt fahren?
Ich kenne mich in Sydney nicht ganz so gut aus, aber ich weiß, dass gerade in Sydney auch sehr viel versucht wird über den öffentlichen Nahverkehr, zum Beispiel auch mit Bussen wiederum in Vororten, sogenannten Bussen, die per Anruf zum Beispiel oder inzwischen ja per App bestellt werden, dass sie nicht die ganze Zeit laufen, dass so der Nahverkehr ein bisschen attraktiver ist und natürlich auch Busse, die dann vielleicht ein bisschen schneller sind, also sozusagen Shuttles, die nur spezielle Stops anfahren. Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit.
Was könnte man mit den Parkhäusern machen, die, schließen oder extrem verteuern? Würde das helfen?
Da gibt es tatsächlich eine Kollegin von mir, die hat sehr viel zu Parkhäusern oder Parken geforscht und deren Forschung hat zum Beispiel gesagt, gerade hier in Melbourne, dass viele der Parkhäuser tatsächlich heute schon leer stehen, gerade weil es sozusagen gefordert wird, dass Parkplätze angeboten werden müssen für Wohnungen, aber in der Innenstadt haben viele Leute gar keine Parkplätze. Was man dann damit machen könnte, ist natürlich eine gute Frage. Man könnte gucken, ob man sie zurückbauen kann, anders benutzen kann. Da habe ich jetzt erstmal noch keine tolle Idee.
Yeah. Eine andere Frage, die beiden Großstädte, über die wir jetzt sprachen, Sydney, Melbourne, aber auch viele andere wie Brisbane, Perth, Adelaide vielleicht ein bisschen weniger, aber die vier erstgenannten, die platzen ja aus allen Nähten, nicht wahr? Also irgendwann ist doch Schluss. Also irgendwann kann man nicht mehr weiter hinausbauen, beziehungsweise es ist nicht mehr sinnvoll. Was könnte Australien da machen? Also gäbe es eine Möglichkeit, ist es realistisch, eine völlig neue Stadt zu gründen, wie damals, Canberra, vor etwa 100 Jahren?
Das ist auf jeden Fall durchaus eine Möglichkeit. Da muss man natürlich sich zum einen genau überlegen, wo man das wirklich machen will, wie diese Städte angebunden sind. Eine andere Möglichkeit ist in dem Fall natürlich auch einfach regionale Städte, die es bereits gibt, zu erweitern, sage ich mal, also ein bisschen mehr dort zu bauen.
Also die Chinesen würden das ja wahrscheinlich mit links machen. Die bauen ja dauernd neue Städte. Warum kann das Australien nicht machen? In Canberra zum Beispiel, da war ja früher auch nicht viel mehr als ein Fluss und ein paar Häuschen.
Die Frage ist natürlich, wie sinnvoll das wirklich ist, alles völlig neu zu bauen. Es macht ja auch Sinn, dort zu bauen, wo es bereits Infrastruktur gibt und diese vielleicht besser zu nutzen. Deswegen sprach ich gerade regionale Städte an. Das kann Bendigo sein, das kann dann aber auch Shepparton sein zum Beispiel, was ja keine sehr große Stadt ist. Aber es gibt bereits eine Bahnlinie da und dann damit durch hat man dann auch den verkehrlichen Anschluss bereits gegeben. Und in dem Fall würde ich sagen, kann das auf jeden Fall Sinn machen. Ein Problem sind natürlich Arbeitsplätze. Denn wenn ich in Shepparton wohne und trotzdem immer noch nach Melbourne fahren muss zur Arbeit, dann hat sich das auch nicht so richtig gelohnt, auch nicht für die Umwelt und auch nicht für Melbourne in dem Sinne.
Was braucht es? Vielleicht einen Schnellzug, der seinen Namen verdient? Also gerade zwischen zum Beispiel Melbourne, Sydney und Brisbane? Eine Bahnverbindung, eine Hochgeschwindigkeitsstrecke? Würde das helfen?
Das ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Es gibt da tatsächlich ein ganz interessantes Beispiel hier, wo Sie gerade angesprochen haben, dass in China das sehr schnell geht. Hier gibt es zum Beispiel eine private Gruppe, die versucht, genau sowas zu planen. Die wollen eine Hochgeschwindigkeitsbahnlinie bauen zwischen Melbourne und Sydney über Canberra und genau an dieser Strecke dann neue Städte bauen, wie Sie es nennen. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, denn dadurch ist die Verkehrsanbindung gegeben, aber die Städte sind dann trotzdem in sich eine richtige Stadt, dass sie Arbeitsplätze haben und auch Geschäfte und all das. Und das ist natürlich wichtig, denn wie gesagt, wenn die Leute nur hin und her pendeln, dann ist trotzdem noch der Verkehrsfluss da. Aber währenddessen, wenn man nur ab und zu nach Melbourne oder Sydney möchte, ist so ein Hochgeschwindigkeitszug natürlich sehr sinnvoll.
Am Samstag ist Bundeswahl, ich habe es gesagt. Wenn Sie sich das Wahlprogramm der beiden Großparteien angucken und der kleineren Parteien wie den Grünen, wie United Australia Party von Clive Palmer, was glauben Sie, welche Partei ist für Australiens Zukunft, was Infrastruktur betrifft und Transport, die beste?
Ja, Infrastruktur versprechen ja eigentlich fast alle Parteien, gerade bei dieser Wahl besonders viel. Ich denke einfach, weil es wirklich notwendig ist, gerade im Verkehrsbereich aufzuholen. Ich persönlich würde sagen, dass wir mehr in den ÖPNV, also den öffentlichen Personennahverkehr, investieren müssen als in Straßen. Denn Straßen haben wir schon sehr viele und auch wenn es jetzt Stau gibt auf diesen Straßen, ist es im Prinzip in der Wissenschaft erwiesen, dass mehr Straßen auch mehr Stau bringen, denn natürlich dadurch, dass mehr Platz ist, fahren wiederum mehr Leute. Deswegen ist es eigentlich wichtiger, den öffentlichen Personennahverkehr, aber auch Fahrrad und Fuß zu unterstützen, dass die Leute das tatsächlich nützen können und eben nicht im Auto sitzen müssen. Von daher würde ich die Parteien unterstützen, die eher den ÖPNV und den aktiven Transport oder aktiven Verkehr im Blick haben.
Und das ist wichtig auch punkto Klimaschutz?
Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass wenn viele Leute Auto fahren, gibt es natürlich mehr Emissionen. In dem Sinne ist es nicht so gut. Mehr Straßen sind natürlich auch mehr Versiegelung, wie wir es nennen, also mehr bebaute Fläche, sodass weniger Grünflächen da sind. Und wenn viele Leute den Nahverkehr nutzen, ein Zug braucht weniger Platz als viele Autos. In dem Sinne ist das auf jeden Fall wichtig.
Und wenn jetzt Kritiker sagen, aber das widerspricht doch der australischen Volksseele, freie Bürger, freie Fahrt, so das Motto. In Europa ist es ja ganz anders, da ist der öffentliche Bereich viel stärker als hier. Hier ist dieser Individualismus und dazu gehört eben auch, dass man selber von A nach B kommen will, im eigenen Auto. Was würden Sie da sagen?
Dasselbe wird einem in Deutschland auch gesagt, freie Fahrt für freie Bürger und je nachdem, in welcher Region Sie sind, wird dann zum Beispiel gesagt, das ist die westfälische Seele, dass man um sein Haus herumgehen muss. In dem Sinne sehen sich wahrscheinlich viele Nationen so, dass das auf jeden Fall in ihrer Seele drin ist, aber ich denke, wie Sie schon sagten, irgendwann können wir nicht mehr weiter wachsen und irgendwann müssen wir halt einfach dichter wohnen, wenn wir nicht unsere Umwelt völlig zerstören wollen. Und in dem Sinne müssen wir uns vielleicht anpassen oder muss Australien sich anpassen? Und es gibt auch gute Möglichkeiten. Ich glaube, das ist manchmal dieses Horrorbild von dichten Städten mit Hochhäusern, das natürlich viele nicht wollen. Aber dichtere Bebauung kann man auch gut machen. Es heißt nicht, dass man Hochhäuser haben muss. Es kann heißen einfach, dass Häuser zwei Stöcke haben und vielleicht ja, ein bisschen weniger Platz dadurch verbrauchen. Das ist auch schon dichteres Bebauen.
Und selbstfahrende Autos, können die auch helfen, dass man vielleicht gar kein Auto mehr hat, sondern so eine Art Subscription wie beim Telefon oder wie bei Netflix? Da hat man verschiedene, ich weiß nicht, Modelle. Je nachdem, wie viel man bezahlt, hat man Anspruch auf so und so viele Kilometer. Mit diesen selbstfahrenden Autos, kommt das?
Ich denke, selbstfahrende Autos kommen. Eine Frage ist, wann? Also ich glaube, es wird noch ein Weilchen dauern. Das Wichtige daran ist das, was Sie auch gerade schon erwähnt haben, dass wirklich es hilft, wenn man so eine Art Subscription hat, also wenn diese Autos geteilt sind. Davon gehen viele der Studien aus, wenn sie sagen, dass es besser ist für die Umwelt, selbstfahrende Autos zu haben. Sie gehen davon aus, dass viele Leute kein eigenes Auto mehr besitzen, sondern sogenannte Carsharing, dann Autos zu benutzen. Und dann würde es was für die Umwelt bringen, wenn natürlich weiterhin jeder sein eigenes Auto benutzt und dann zum Beispiel das Auto von der Arbeit zurück nach Hause schickt, um die Parkgebühren zu sparen, dann ist es eher nicht so gut, dadurch, dass wir dann ja noch viel mehr Verkehr auf den Straßen haben. Deswegen ist es eine Frage, wie es sich dann wirklich entwickelt.
Okay. Dr. Annette Krön vom Royal Melbourne Institute of Technology. Vielen, vielen Dank für diesen Besuch heute.
Dankeschön.
Interessant, nicht? Vor allem Ihre Warnung, da dass selbstfahrende Autos nicht automatisch weniger Verkehr bedeuten, sondern vielleicht mehr Verkehr. Man könnte auch die Kinder erwähnen, die dauernd rumchauffiert werden müssen. Sie kennen das bestimmt. Futi, Tanzunterricht, Gitarrenstunde, was es nicht alles gibt. Und natürlich die täglichen Fahrten von und zur Schule. Wenn diese Fahrten in Zukunft von selbstfahrenden Autos getätigt werden, dann gute Nacht. Keine einfache Sache.
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.